SWR 2 Tandem
Hörer live mit Elinor Krogmann. Die einen tun gar nichts, die anderen müssen auch nach der Arbeit noch 3 Stunden trainieren und kippen dann auf dem Sportplatz um oder verletzen sich oder landen mit einem Erschöpfungsbruch im Krankenhaus. Freizeitsportler können sich überfordern. Das kommt häufiger vor, als man denkt, und das passiert sogar ziemlich schnell, wenn man Signale des eigenen Körpers überhört. Bewegung ist wichtig, aber wie finde ich das richtige Maß? Das ist das Thema heute in Hörer live, wenn Sport nicht mehr gut tut. Und von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, wollen wir wissen, wie halten Sie es mit der Bewegung? Was tun Sie für Ihren Körper? Rufen Sie uns an unter 07221 2000 oder mailen Sie uns an tandem@swr.de. Aus Köln ist uns zugeschaltet der Sportpsychologe Professor Dr. Jens Kleinert von der Deutschen Sporthochschule. Er kann uns zum Beispiel erklären, wie es zu dem immer höher, schneller, weiter Anspruch auch im Freizeitsport kommt. Ein Anspruch, der eben auch zu Verletzungen führen kann. Guten Abend, Herr Kleinert.
Ja, schönen guten Abend, Frau Krogmann.
Wie viel Sport machen Sie täglich?
In der Woche ungefähr 3-mal schwimmen, und ansonsten fahre ich mit dem Fahrrad zur Arbeit. Das genügt mir dann insgesamt.
Das zählt dann eher unter Bewegung, nicht richtig unter Sport? Also das Fahrradfahren meine ich.
Ja, ja, klar, aber das gehört ja zusammen. Also letztlich denke mal, ein bewegter Alltag und ein bewegter Lebensstil ist eigentlich das A und O. Und wenn dann Sport dazukommt, dann ist das schön, aber die Bewegung an sich ist eigentlich das Wesentliche, was wir brauchen.
Es gibt ja eine Studie der Techniker Krankenkasse von 2013. Danach bewegen sich 2/3 der Deutschen nicht mal mehr 1 Stunde am Tag. Und da ist jeder Gang zum Kopierer eingerechnet. 52% sehen sich als Antisportler und Sportmuffel. Stimmt diese hohe Zahl? Können Sie die bestätigen?
Naja, wenn man die Zahlen sich insgesamt anschaut, auch in den Studien, die es dazu gibt, dann ist das tatsächlich so, dass also insgesamt Bewegung eher niedrig ausgeprägt ist. Wir haben einige Leute, die halt sehr intensiv sind und sehr viel Sport machen, aber die große Masse ist eigentlich hat eher einen trägen Lebensstil, würde ich mal sagen. Und weil es ihnen auch keine Freude macht und nichts dazu treibt, halt sich zu bewegen. Es ist nicht unbedingt ein Bedürfnis, was man hat.
Warum gibt es trotzdem so viele Magazine, Zeitschriften, die ständig vom Optimieren des Körpers schreiben, von irgendwelchen Muskelausbildungen und so weiter, wenn das ja die Bevölkerung eigentlich gar nicht trifft?
Und doch, es gibt ja noch einen Teil, die aktiv sind, und die geben dafür dann ordentlich Geld aus. Also das heißt, auch wenn die meisten sich nicht so aktiv bewegen, aber die restlichen bleiben übrig, und die bestimmen dann den Markt und haben immer noch so viel Kaufkraft, dass, glaube ich, sich das lohnt. Auch Fitnessstudio lohnen sich ja auch, und auch wenn die Leute dann vielleicht nach 2-3 Monaten wieder das Fitnessstudio verlassen, aber es kommen dann immer wieder genügend Neukunden, jedenfalls am 1.1.
Ja. Wie halten Sie es mit der Bewegung? Was tun Sie für Ihren Körper? Rufen Sie uns an unter 07221 2000 und sprechen Sie mit Professor Jens Kleinert von der Deutschen Sporthochschule. Herr Kleinert, wie viel Bewegung im Alltag ist denn notwendig, um gesund zu bleiben? Es muss ja eben nicht gleich Sport sein, das haben Sie ja selbst gesagt.
Ja, gibt es unterschiedliche Richtlinien, aber man sagt schon, dass eigentlich eine halbe bis dreiviertel Stunde Aktivität pro Tag schon sein sollte. Mittlere Aktivität, also jetzt nicht nur zum Kopierer gehen, sondern dass der Herz-Kreislauf-Apparat schon ein bisschen anspringt, also dass man also 120, 130 Puls vielleicht hat. Das kann ein strenger Spaziergang sein oder ein ganz lockerer Lauf oder ein Walking, es kann auch ein Schwimmen sein. Also dass man 4-5 Mal in der Woche halt sich zumindest bewegt. Das muss nicht immer das Sporttreiben an sich sein. Und das Entscheidende ist aber am Anfang, dass man überhaupt mal eine Regelmäßigkeit reinbringt. Und wenn das nur 2 Tage in der Woche sind, ist es auch am Anfang gut. Aber dass man sich überhaupt an das Medium Bewegung gewöhnt wieder, wenn man merkt, man ist überhaupt völlig passiv. Und da würde ich jetzt am Anfang auch gar nicht so auf irgendwelche Richtlinien gucken. Ich muss jetzt irgendwie, was weiß ich, 5 Stunden in der Woche oder so etwas, sondern 2-3 feste Tage vielleicht. Und was man da macht, ob das eben der Spaziergang ist, abends nach der Arbeit, oder ob das wirklich mal ein Schwimmen ist oder mit dem Partner in den Wald zu gehen oder was auch immer. Dass man einfach Bewegung fest einbaut, und das ist erstmal etwas, was man erreichen musste. Und darauf kann man aufbauen.
Und es sollte vielleicht auch Bewegung sein, die Spaß macht, also die Genuss verschafft. Sonst muss man sich ja da immer wieder neu motivieren. Oh, jetzt muss ich wieder raus.
Genau, irgendwas sollte dabei sein, was einem Freude bereitet, was man genießen kann. Das kann aber alles möglich sein. Das ist typischerweise, können das andere Menschen sein, dass ich mit einem Partner was zusammen mache und mich einfach freue, mit ihm oder mit ihr was zu tun oder in der Gruppe, im Verein was zu machen. Das kann das Medium Natur sein, dass ich einfach genieße, draußen in der frischen Luft zu sein oder im Wald zu sein. Das kann aber auch die Bewegung selbst sein, dass ich es einfach unheimlich schön finde, jetzt zu joggen oder zu schwimmen. Manche finden das ganz fies, aber andere genießen es, im Wasser zu sein. Also es sind sehr unterschiedliche Dinge, die mich reizen können, und ich muss mein persönliches Ding finden, und dann bleibe ich auch dabei, wenn ich etwas finde, was ich dabei, also beim Sporttreiben, angenehm finde.
Ist es denn gesund, wenn ich jetzt den ganzen Tag gesessen bin, dann am Abend so von 0 auf 100 zu gehen körperlich?
Ja, dem Körper macht das jetzt nicht so viel aus, dass er dann plötzlich abends mal auf die Touren kommt. Aber man empfiehlt natürlich schon, dass man auch während der Arbeit schon so etwas hat, dass man in der Mittagspause vielleicht mal eine Viertelstunde aktiv ist. Oder es gibt inzwischen auch Möglichkeiten, tatsächlich beim Arbeiten etwas zu tun. Es gibt Untertischgeräte, wo die Leute dann sowas wie Fahrradfahren machen. Das ist der absolut neue Hype. Das ist ganz interessant. Also der aktive Arbeitsplatz. Also es gibt unterschiedliche Methoden, auch beim Arbeiten Aktivität einzubauen, zwischendurch mal aufzustehen, was zu machen. Aber selbst wenn das alles aus irgendwelchen Gründen nicht geht, abends dann mal eine Stunde was zu tun, das tut dem Körper überhaupt nur Positives, und das ist nichts Schlimmes, dann, wenn man dann, wie gesagt, nach einem sehr passiven Arbeitstag abends einen Ausgleich findet.
Wie halten Sie es mit der Bewegung? Was tun Sie für Ihren Körper? Rufen Sie uns an unter 07221 2000, 07221 2000, oder mailen Sie uns an tandem@swr.de. Ein Forschungsgebiet, Herr Kleinert, von Ihnen ist ja die Sportsucht, also das Extreme. Wann spricht man denn von einer Sportsucht?
Naja, zumindest nicht dann, wenn jemand ganz viel Sport treibt. Also das sind ja auch Leistungssportler, die jetzt, sagen wir mal, 30, 40 Stunden möglicherweise in der Woche aktiv sind, also quasi professionell. Oder auch wenn jemand jeden Abend halt sein Rennrad schnappt. Wichtiger ist eigentlich, ob andere Dinge darunter leiden. Das ist das Entscheidende. Also ob zum Beispiel jemand seinen Bekanntenkreis völlig vernachlässigt, seine Familie vernachlässigt, dass er vielleicht den Job nicht mehr richtig macht, dass er alltägliche Dinge nicht mehr erledigen kann, weil er immer nur noch an Sport denkt. Also die Vernachlässigung von wichtigen, ganz normalen Dingen, praktisch dass die Entwicklung nicht davon profitiert, sondern dass man praktisch nach hinten geht in seiner Persönlichkeitsentwicklung. Das ist eigentlich ein wichtiges Merkmal. Und ein anderes, was man auch nicht vernachlässigen darf, ist, dass Menschen möglicherweise so viel Sport treiben, dass sie sich gesundheitlich schon schädigen. Also sie achten gar nicht mehr darauf, dass sie Schmerzen haben oder dass etwas wehtut, und sie müssen immer weitermachen. Und das ist auch ein Zeichen, dass man also sich körperlich schadet oder dass man sich sogar psychisch schadet. Es tut einem gar nicht mehr gut, es tut einem gar nicht mehr, man fühlt sich nicht mehr wohl, sondern man hat den Zwang, es zu tun. Das sind eigentlich so die wesentlichsten Merkmale.
Aber das Problem dabei ist, dass Sportler ja in der Regel schon auch ehrgeizig sind. Also sie haben ein Ziel, da wollen sie hin, und da gibt es auch auch Freizeitsportler, und da gibt es dann auch eine gewisse Leidensbereitschaft.
Ja, das ist ja auch völlig in Ordnung, dass man auch mal so versucht, die eigenen Grenzen auszuloten, und wie weit kann ich gehen und kann ich auch noch weiterlaufen, wenn ich eigentlich völlig außer Atem bin. Also das ist etwas, was der Sport ja auch bieten kann, also meine Grenzen kennenzulernen, meine körperlichen Grenzen. Die Frage ist nur, ob ich das selbst immer noch will. Also wenn man selbst ein Ziel erreichen will, von mir aus auch abnehmen, also wenn man sagt, ich möchte jetzt unbedingt nochmal 10 Kilo abnehmen, und man möchte es selbst, aber häufig ist es bei Menschen dann so, dass sie es gar nicht eigentlich selbst wollen, sondern dass es von außen so ein bisschen aufdiktiert wird oder dass sie das Gefühl haben, dass das Sport einen selbst beherrscht. Also man beherrscht selbst den Sport nicht mehr, sondern genau andersrum, der Sport beherrscht einen selbst. Und dann ist es immer etwas, wo eigentlich so eine Warnlampe angehen sollte. Also fragen, möchte ich das eigentlich noch? Ist das noch mein Ziel, was ich hier verfolge, und ist das mein Wunsch? Das ist eine ganz entscheidende Frage, die man sich stellen sollte.
Wie kommt es denn, dass Menschen auch ihr Gefühl für den eigenen Körper verlieren? Also dass sie eigentlich nicht mehr eindeutige Signale erkennen können, dass der Körper sagt, jetzt reicht jetzt.
Es sind eigentlich zwei Gründe, glaube ich, die eine Rolle spielen. Zum einen kann man eigentlich nur für den Körper Gefühl entwickeln, wenn man auch aktiv ist und unterschiedliche Dinge macht. Also wenn man spielt mit dem eigenen Körper und auch wirklich sich häufiger bewegt oder Dinge macht. Das ist das eine. Also ein passiver Lebensstil, ein bewegungsarmer Lebensstil würde irgendwann auch zu einer Vernachlässigung des Körpergefühls kommen. Man ist ganz logisch, wenn man sich nicht mehr aktiv bewegt, dann verliert man auch den Zugang zu einem Körper. Anderes Problem kann sein, dass ich zwar aktiv bin, aber nicht mehr in mich hineinhorche, sondern nur noch darauf achte, was andere Menschen mir sagen. Oder nur noch darauf achte, was meine Fitness-App mir sagt. Also ob ich jetzt gerade die richtige Herzfrequenz habe. Also gar nicht mehr selbst in mich spüre, wie atme ich gerade oder wie fühlt sich meine Muskulatur an, sondern praktisch das nach außen gebe, diese Verantwortung. Und das ist das andere Problem. Das sind eigentlich so die zwei wichtigen Merkmale.
Es geht ja da auch oft darum, den eigenen Körper verändern zu wollen. Also Männer wollen mehr Bizeps oder einen Sixpack-Bauch oder Frauen wollen ja Oberarme wie Michelle Obama. Ist das schon krank?
Oh, ich weiß jetzt gar nicht, wie Michelle Obamas Oberarme aussehen.
Toll, deswegen kann ich toll.
Da, sehen toll aus, also ja. Kräftig oder
ja,
schlank.
Kräftig,
oder
ja, kräftig. Ja, sie sieht nach einer kräftigen Frau aus.
Ja, sieht aus. Es gibt ja auch immer wieder sehr unterschiedliche Schönheitsideale, die sich auch verändern. Also daran merkt man ja, dass es anscheinend irgendwie kulturell oder zumindest sozial von außen vorgegeben ist. Dieser Wunsch, irgendwo einem Ideal nachzueifern. Gerade die Pubertät ist, glaube ich, davon sehr betroffen und sehr empfänglich. Junge Frauen, aber auch inzwischen auch Männer sehr häufig, die einem Ideal nachhecheln. Die Medien machen es dann auch vor. Und das ist natürlich das Problem, dass man sich dann selbst eigentlich völlig aufgibt, sondern nur einem bestimmten Bild entsprechen möchte. Und das ist einerseits völlig normal, weil gerade in dieser Zeit Pubertät, vielleicht aber auch gerade auch, wenn Menschen älter werden und das Gefühl haben, Funktion zu verlieren, dass sie dann sagen, ich möchte wieder so sein wie der. Und diese Orientierung an anderen Menschen ist erstmal was ganz Normales, aber es muss sich ausbalancieren. Das heißt also, man muss einerseits sagen, okay, so würde ich gern sein, so möchte ich das auch gerne haben, den Bauch möchte ich auch gerne haben. Aber auch dann wieder sich selbst zu fragen, okay, ist das aber auch meins? Und da ist so eine Balance, die sich herstellen muss. Und wenn die zu einer Seite ausschlägt, insbesondere zu dieser Seite der sozialen Vorgabe und des Idealbilds, dann ist es eben problematisch.
Was tun Sie für Ihren Körper? Ist Sport gleich Mord oder eine ausgleichende Freizeitbeschäftigung oder ein Leistungsfeld? Rufen Sie uns an unter 07221 2000. Und wir sind jetzt verbunden mit dem ersten Hörer, mit Herrn Kramp. Hallo, Herr Kramp.
Ja, schönen guten Abend. Michael Kramp ist mein Name.
Mhm. Sie machen Sport seit 10 Jahren, lese ich.
Ich mache seit 10 Jahren Sport. Ich habe angefangen mit ca. 20 Minuten im Fitnessstudio und habe mich da als gewundert, wie die Leute eine halbe Stunde oder eine ganze Stunde verbringen können und habe das langsam gesteigert im Laufe der Jahre. Und bin allerdings vor 3 Jahren, habe ich das mit Fitnessstudio bleiben lassen und bewege mich jetzt noch draußen, also in freier Natur, bei allen, eigentlich im Prinzip bei allen Witterungen. Und ich muss sagen, ich mit sehr gutem Erfolg. Ich habe allerdings auch noch vor 10 Jahren einen Haufen Übergewicht gehabt. Aber das Übergewicht hat weniger was mit dem Sport zu tun. Das hat eigentlich nur was mit Ernährungsumstellung zu tun. Was interessant ist vielleicht für den einen oder anderen Hörer, wenn mich dann einer hier versucht zu überholen, wenn einer mich links praktisch überholt, dann schaue ich kurz nach links, schätze das Alter ab. Und wenn er 50 plus ist, dann lege ich den zweiten und den dritten Gang ein. Um auch unterschiedliche Geschwindigkeiten immer wieder mal durchzutrainieren.
Ah, Sie brauchen den Mitmenschen. Sie brauchen den Mitmenschen, um ein bisschen Ihre Leistung zu steigern.
Ja, sicherlich, damit man nicht immer langsamer geht oder was. Mhm. Ja, und dann denke ich, oh, ich jetzt mal angezogen. Und es gibt auch viele, die sind also echt super fitter, aber die meisten, da hat der Herr, der die Sendung mitgeschaltet,
Kleinert.
Die meisten sind da eher, Herr Kleinert recht, die meisten sind da eher gemächlich unterwegs und sind da eher ja, ein bisschen zurückhaltend unterwegs.
Herr Kramp,
das tut mir gut.
Was mich interessieren würde, Sie haben ja gesagt, dass Sie am Anfang im Fitnessstudio waren und dann sind Sie dann zum Schluss dann nach draußen gegangen. Ja. Warum haben Sie im Fitnessstudio angefangen?
Ja, das kann ich. Warum ich angefangen habe, das war, glaube ich, damals zur Winterzeit und da wollte ich überhaupt nicht raus ins Freie. Und dann habe ich gedacht, gut, ich mache Laufband, ich mache Gymnastik, ich mache Fahrradfahren und solche Sachen. Aber ich habe das zwar auch jahrelang gemacht, aber so richtige Freude war da nicht. Und dann ist auch das die haben da Musik und oder da hat auch der Betreiber gewechselt und die hatten da so morgens so laut ihre Musik, dass ich mit meinem SWF2-Hörsendungen, also die neuen, die Wissenssendungen, da das hat, denn ihre Musik hat mein MP3-Player überhört oder über, war so laut. Und das hat mir dann zum Schluss nicht gefallen. Und ich habe jetzt auch festgestellt, wenn man sich draußen in freier Natur bewegt, das ist noch gesünder wie Fitnessstudio. Ja. Aus dem ganz einfachen Grund, weil sie alle Temperaturen, auch alle Temperaturunterschiede auch mitkriegen.
Aber trotzdem finde ich es ein sehr gutes Beispiel auch für die anderen, die jetzt zuhören, dass eigentlich so dieses Fitnessstudio eigentlich ein schöner Ansatz sein kann, wo man erstmal anfängt, weil man auch vielleicht ein bisschen unter Kontrolle trainiert und es sind auch Trainer, die ein bisschen schauen, wo man erstmal ein paar Übungen kennenlernt und wenn man dann so den Zugang zum eigenen Körper hat, dann kann man was anderes ausprobieren. Ne? Dann kann man rausgehen oder was Eigenes suchen. Ja. Aber ich finde das schön, wie Sie es gemacht haben.
Zumal man ja auch weiß, dass in Innenräumen ja eigentlich die Luft und die Außen in freier Natur haben viel gesündere Luft.
Ja, Herr Kramp, wir haben noch andere Hörer in der Leitung. Ja, aber vielen Dank. Also vielen Dank für die Anregung, mal mit der frischen Luft zu versuchen. Danke, Herr Kramp. Ja.
Schönen Abend noch.
Schönen Abend noch. Ich bin verbunden oder wir sind verbunden mit Frau Staudenmeier. Hallo?
Staudenmeier.
Ja. Gut, ja, Frau Staudenmeier aus Schwäbisch Gmünd. Und Sie sind schon ziemlich alt, ne? 95 lese ich.
Ich werde demnächst 95.
Wow, toll.
Und Sie machen Sport?
Also, ich mache ein bisschen Gymnastik jeden Morgen. Und dann stehe ich auf, mache mir mein Frühstück, wasche mich, ziehe mich an, muss abstauben. Oder ich wasche die Wäsche, ich bin blind, ich sehe nur 1%. Die werfe ich also die Treppe hinunter und gebe sie dann in die Waschmaschine. Und nach 2 Stunden ungefähr gebe ich die Wäsche in den Trockner. Das ist die Kochwäsche.
Und das ist für Sie alles schon ganz schön anstrengende Bewegung.
Ja. Und dann kommt meine Haushaltshilfe. Die wäscht mir die Fußböden und die saugt mir. Das kann ich nicht mehr. Ich kann auch keinen Knopf mehr annähen oder bügeln, weil ich das nicht sehe. Aber die macht das und wie gesagt, sie putzt das Bad, das kann ich auch immer.
Ja, und Frau Staudenmeier, vielen Dank. Wir wollten über Bewegung und Sport reden.
Ja.
Aber ich fand ganz spannend, dass Frau Staudenmeier morgens ja auch Gymnastik macht. Sie haben ja gesagt, Sie wachen auf und dann machen Sie erstmal Gymnastik, ne?
Ja, ein bisschen.
Was machen Sie da so für Übungen?
Verschieden. Also erstens die Arme hoch. Und dann also die Hände vor, die Finger auch, ist sehr wichtig, dass man die Finger bewegen kann.
Kann ich mir gut vorstellen, ja.
Nee. Dann gehe ich aus dem Bett heraus, dann mache ich verschiedene Beinbewegungen mit dem Kopf.
Dass also praktisch so alles so ans Laufen kommt, ne? Dass man so wach wird und der Körper aktiviert wird. Ist übrigens eine ganz wichtige Sache auch von Gymnastik und auch von Sport, dass man überhaupt aktiviert. Und je älter man wird, umso wichtiger wird es eigentlich. Ich finde das toll, was Sie da machen.
Und vor allem bin ich ja geistig.
Ja, genau. Und das ist nämlich auch noch die zweite Sache. Also ich werde durch die Mobilität, also dadurch, dass ich einfach mobil bin und mich bewege, muss ich mich auch gedanklich damit auseinandersetzen und bleibe auch ein Kopf ein bisschen fit. Das ist also fantastisch.
Ja, wissen Sie, ich kann noch, sagen wir, Gedichte, Liedtexte und ich bin immer interessiert. Ich kann ja nur hören.
Ja.
Ich sehe ja nichts mehr.
Ja. Frau Staudenmeier, vielen Dank für diesen Beitrag. Da haben wir gelernt, dass Sport und Bewegung sich eben auch dem Alter anpasst, beziehungsweise es klug ist, die Bewegung anzupassen. Und
unbedingt,
denn
meine Haushaltshilfe ist im Altenheim und die sagt, um Gottes Willen, die Leute, die wollen nur essen. Nichts anderes. Nicht interessiert. Mich interessiert alles. Auch ihre Sendungen.
Ja, danke schön, Frau Staudenmeier.
Danke.
Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Nach Schwäbisch Gmünd. Das war ein interessanter Gedanke, ne, Herr Kleiner, dass, oder eine interessante Erzählung, dass die Frau Staudenmayer einfach noch das tut, was sie machen kann mit 95. Mhm. Und ja, auch das mobilisiert sie, lässt sie wach werden, trägt zu einem besseren Lebensgefühl bei.
Naja, und sie erlebt auch selbst, was sie noch kann. Und auch das ist quasi so ein bisschen so eine Grenze ausloten. Die wird im Alter natürlich anders, aber trotzdem hat man sie. Und das finde ich eigentlich toll, dass sie also einfach ihre Möglichkeiten nutzt. Und das ist ja auch dann bewegtes Altern. Also, und selbst wenn es nur kleine Sachen sind, die einen dann, wie gesagt, nicht nur körperlich, sondern auch geistig fit halten.
Was kann denn Sport eigentlich bewirken und fördern? Also ich weiß zum Beispiel mit Blick auf die Gefühle, wenn ich mich gerade geärgert habe, dann tut mir eine Runde im Park ganz gut, einfach mal bewegen und dann komme ich da besser klar mit den unangenehmen Gefühlen.
Also definitiv gibt es ja erstmal körperliche und psychische Effekte, die man unterscheiden kann. Die körperlichen liegen ja auf der Hand, dass man einfach Herz-Kreislauf-System aktiviert, dass man die Muskulatur auch stärkt mehr oder weniger. Und das sind erstmal wichtig, aus medizinischer Sicht wichtige Gründe. Aber natürlich diese psychischen Aspekte sind auch ganz wichtig. Ablenkung, Ausgleich. Das ist für die Menschen eigentlich es gibt Untersuchungen, hat man Menschen gefragt, warum sie den Sport treiben. Und dann war dieser Erholungsfaktor und dieser Ausgleichsfaktor, wegzukommen von der Arbeit oder auch Ärger auf der Arbeit zu vergessen zum Beispiel, ein ganz, ganz, ganz wichtiger Aspekt. Und positive Gefühle aufzubauen. Also nicht nur das Negative zu vergessen oder sich abzulenken, sondern auch positive Gefühle aufzubauen. Also ich glaube wirklich, dass dieses Gefühlsmanagement fast das Entscheidende ist, was wir im Sport erleben, dass wir eben uns da wohlfühlen. Und deswegen ist es eben so schlimm, wenn man nur Sport treibt, um irgendwie einem Ideal gerecht zu werden, weil da mal fühlt man sich nicht wohl. Also dieses Wohlfühlen ist sehr wichtig.
Aber funktioniert genau dieser Effekt denn auch dann auch noch im hohen Alter, wenn man sich eigentlich nur noch ganz eingeschränkt bewegen kann, also noch das bisschen machen kann, was noch geht, wie Frau Staudenmayer jetzt gerade berichtet hat? Hat es dann auch noch so eine starke Wirkung auf meine Gefühlslage?
Ja, auf jeden Fall, weil diese Veränderung der Gefühlslage kann man nicht allein körperlich begründen. Es gab immer mal Versuche, dass man gesagt hat, dass die Hormone sich verändern bei der Aktivität und deswegen würde man sich wohlfühlen. Aber man hat herausgefunden, dass es das nicht ist. Es ist also tatsächlich eher die Bewertung der Aktivität. Und wenn ich jetzt, sagen wir mal, nur noch Kleinigkeiten machen kann, aber ich freue mich über diese Kleinigkeiten, dann bewerte ich sie als positiv und habe auch positive Gefühle und freue mich einfach darüber. Also ich kann mich auch freuen, wenn ich nur einfache gymnastische Übungen im Bett mache, weil ich was anderes vielleicht nicht mehr kann aufgrund meiner körperlichen Situation, aber trotzdem freue ich mich darüber. Und deswegen bringen auch kleine Sachen etwas.
Was ist wichtig für Sie am Sport? Allein die Bewegung, eventuell das an der frischen Luft sein oder mit anderen Menschen zusammen sein, also die Geselligkeit. Rufen Sie uns an 07221 2000. Wenn ich jetzt regelmäßig viel Sport treibe, Herr Kleinert, bewirkt es denn hormonelle Veränderungen, die dafür sorgen, dass ich immer mehr will? Also, dass es immer schneller und höher und weiter geht?
Also diesen Suchtfaktor, den man jetzt vielleicht von Drogen kennt oder also von sogenannten substanzabhängigen Süchten, also wie Alkohol oder Nikotin, den kann man im Sport so nicht nachweisen. Also es ist nicht so, dass man irgendwie da jetzt zum Beispiel werden ja offensichtlich Endorphine frei, das kann man messen. Das sind quasi körpereigene Stoffe, die euphorisierend wirken, aber trotzdem wird man nicht davon süchtig. Das ist also nicht in dem Fall nachweisbar. Also da muss niemand Angst haben, dass er körperlich süchtig wird vom Sporttreiben. Das wäre also höchstens eine psychische Abhängigkeit, wenn sie sich entwickelt, bei den wenigsten aber.
Und woher kommt dieses Glücksgefühl, von dem die Läufer oft berichten, der Runner's High?
Ja, genau, der Runner's High, das ist eine Sache, die vor 30 Jahren mal in die Welt gesetzt wurde und auch untersucht wurde, von der man aber heute weiß, dass das nicht möglich ist, allein durch die sogenannten Endorphine, das sind also Glückshormone, die freigesetzt werden, wenn man sehr stark, sehr intensiv Sport treibt. Aber die Menge an Hormonen, die man bräuchte, um allein davon Glückserleben zu haben, die können nur Leute produzieren, die also wirklich in den absoluten Top-Bereichen aktiv sind. Also Marathonläufer in der höchsten Leistungsklasse. Der normale Freizeitsportler oder auch der gute Leistungssportler, der wird sowas nicht erreichen. Also man kann es nicht nur auf diese Endorphine schieben. Da spielen andere Dinge eine Rolle. Es gibt den Flow. der sich entwickeln kann, also praktisch so ein bestimmtes Bewusstsein, ein bestimmter Bewusstseinszustand, der gefunden wurde, dass Menschen sich also wie in so einer Art Trance begeben, weil sie also dahin gleiten oder dahin laufen und einen ganz anderen Bewusstseinszustand erleben. Das kann man aber nicht körperlich begründen allein. Das ist also wirklich eine auch psychische Angelegenheit.
Wir sind jetzt verbunden mit Frau Jenichen. Hallo, Frau Jenichen.
Ja.
Sie bewegen sich gerne, lese ich hier.
Ja, sehr gern. Das sehr ist gern. Schön. Schon lange. Und schon als Kind habe ich angefangen. Wir mussten zur Schule laufen. Heute werden sie mit dem Auto taxiert. Gell? Also über eine halbe Stunde in die Stadt rein und abends und nachmittags wieder heim. Gell? Also ich bewege mich immer noch gern. Ich bin jetzt bald 75 und bin... Gestern und vorgestern, ich wohne auf der Alp, bin ich noch Langlaufski gelaufen. Und Sie haben gerade von den Glückshormonen und so weiter gesprochen. Also bei mir ist es so, wenn ich Ski laufe, dann ist eben zusätzlich noch dieses Gleiten und der Rhythmus, das Schwingen der Arme und Beine im Rhythmus, das ist wie ein Tanzen für mich und das macht mich irgendwie happy. Das find ich schön und dann hinterher muss ich wieder ein bisschen bergauf und dann komme ich ins Schnaufen und dann weiß ich, so, jetzt wirst du voll gepumpt mit Sauerstoff, das brauchst du auch und das tut dir gut für den ganzen Tag und ich habe eigentlich einen sehr niedrigen Blutdruck. Und deswegen schätze ich das sehr, weil ich dann immer nach so einer intensiveren Bewegung mich wohler fühle.
Jetzt haben Sie drei super wichtige Sachen gesagt. Also das war ein ganz toller Kommentar, weil erstmal mal das mit dem Gleiten, das ist eine ganz interessante Sache, weil wir wissen ja von kleinen Kindern, dass die so gerne geschaukelt werden.
Ja.
Und letztlich ist das etwas, was unseren Gleichgewichtssinn auch anspricht. Das heißt genau wie Karussell und das sind alles Dinge, die unser Gleichgewicht ansprechen. Und auch bei diesen Aktivitäten, die Sie angesprochen haben, wird auch praktisch gerade der Gleichgewichtssinn und diese Beschleunigungssensor, dass man dieses dahingleiten, das ist ja auch so eine Beschleunigung, die man erlebt, das scheint Menschen unheimlich gut zu tun. Das ist was ganz Besonderes.
Das mit dem Gleichgewichtssinn mache ich auch ganz bewusst. Mhm, beim Anziehen versuche ich, auf einem Bein meinen anderen Socken anzuziehen.
Genau. Die spielen damit rum. Dann,
ganz bewusst mache ich das. Das geht nicht immer.
Und dann...
Wenn ein niedriger Blutdruck ist und ich habe wenn ich eben ein bisschen flau bin, dann muss ich aufpassen, dass ich mir nicht schwindelig wird, gell, dass ich nicht umkippe. Aber ich mache es eben so, wie ich es kann.
Und jetzt also, haben Sie noch zwei Sachen. Ich muss das loswerden, weil das so toll war, was Sie erzählt haben. Sie haben gesagt, dass Sie das Schnaufen dann eigentlich sehr angenehm finden. Und das ist nämlich auch etwas. Leute, die anfangen, die finden es immer unangenehm, sich zu anzustrengen. Ja. Und bei Ihnen war das jetzt genau andersrum. Sie haben gesagt, aber wenn ich mich anstrenge, das ist eigentlich was sehr Positives für mich. Da kann ich dann auch Luft holen und dann belaste ich auch meine Lungen und so weiter. Also Anstrengung auch als was Positives zu erleben, das ist etwas, was man lernen muss. Das können Anfänger nicht und das haben Sie gerade schön geschildert.
Das hat mir schon ein Lehrer, also vor 60 Jahren gesagt, dass man beim Gehen eben aus- und einatmen, das hat er uns gelernt, das war Yoga oder sowas ähnliches. Ich habe das nie wieder gelernt, aber ich habe es ich habe es gemacht. Dreimal ausatmen und einmal tief einatmen. Also ganz auch die Atmung dabei. Ja. Ja. Das hat mir so gut getan und dann konnte ich schlafen. Das habe ich abends oft noch gemacht, bevor ich ins Bett bin. Das war eine Zeit, wo mir sonst nicht so psychisch nicht gut ging. Aber dann konnte ich schlafen.
Und Frau Jenichen, das Dritte, was Sie ganz am Anfang gesagt haben, das fand ich mindestens genauso wichtig. Sie haben gesagt, Sie sind in der Schule schon immer zu Fuß. Sie sind als Kind schon immer zu Fuß zur Schule gegangen. Und das ist echt eine Botschaft, die wir auch nach draußen geben sollten, dass Eltern, dass auch Großeltern darauf achten, dass die Kinder vielleicht in ganz normalen Alltagssituationen sich bewegen, dass sie also zu Fuß irgendwie zum Bäcker gehen und mit dem Fahrrad irgendwo hingehen. Ja. Und das also, denn was man da, was sie da gelernt haben, was ihnen da so selbstverständlich vorkam, das wird später dann auch dabei
auch
behalten.
Auch die Erlebnisse, man kann auch jetzt noch, ich gehe immer noch zu Fuß, treffe aber niemand. Manchmal sehe ich jemand Schneeschippen oder sehe ich jemand im Garten, aber selbst im Garten sieht man niemand mehr, weil sie alle den sterilen Rahmen haben. Es sind nur wenige Häuser, wo ich vorbeikomme, wo ich dann auch mit die Gartenarbeit beobachten kann.
Frau Jenichen, vielen Dank. Also ich weiß, Sie verstehen sich prima, das ist zu hören. Aber wir haben hier noch andere Hörer in der Leitung und ich will dann natürlich noch jemanden zu
Wort kommen lassen.
Das müssen wir mal rüberbringen, ja. Weil man wird schief angeguckt, was ich da so alles mache. Ich danke
Dankeschön.
Für die
danke.
Tolle Sendung. Ja. Ja, das ist auch
danke.
Ganz gut. Ade.
Und jetzt sind wir verbunden mit Frau Meyer-Rutz. Hallo aus Bad Mergentheim.
Ja, hallo, guten Abend. Ich wollte gestehen, dass ich mehr so ein Sportmuffel bin. Mhm. Und ich, vor allen Dingen seitdem ich Zielkrei kennengelernt habe, das ist, Zielkrei hat so den Ansatz und sagt, wenn dir was wehtut, wenn ein Muskel verspannt ist, mhm. dann muss er entspannt und gedehnt werden. Mhm. Und dann kann man immer noch an den Aufbau denken.
Mhm. Können Sie mal kurz sagen, was das für eine Schule ist oder was für eine Sportart? Ja. Habe ich noch nie gehört.
Zielkrei, ja, ist eine Atemkörperhaltungstherapie, die mhm. eigentlich aus Yoga und leichter Chiropraktik mhm. entsteht. Und die ist auch von einer Yogafrau und einem Chiropraktiker entdeckt worden, nämlich die Kombination von Atmung und Körperhaltung. Mhm. Und es ist sehr, sehr, man kann es selber machen, das sind ganz kurze Übungen, man entspannt total, man bewegt sich dabei und außerdem gehen dann auch noch die Schmerzen weg. Mhm. Also die Muskulatur wird gedehnt. Und das Zweite, was mir sehr hilft, ist die Skimaschine. Die ist von einem japanischen Arzt entwickelt worden, ein Dr. Inoue oder so ähnlich. Und der hat, wie um die Sauerstoffversorgung im Körper irgendwie zu aktivieren, hat er die Schwimmbewegungen der Fische sozusagen nachgemacht mhm. in diesem Gerät. Und dann liegen sie da und werden wunderbar hin und her, schwingen hin und her und haben außerdem noch den Effekt, dass auch die Muskulatur sich entspannt, mhm. dass Sauerstoff in den Körper kommt, dass es eine Entlastung ist und sehr meditativ, mhm. sehr entspannend.
Und also für Sie ist vor allen Dingen auch der psychische Effekt mhm. von Ihrer Bewegung wichtig.
Zielkrei ist auch eine klare, gezielte, wenn Sie, was weiß ich, Rückenschmerzen haben, da gibt es mhm. ganz gezielte Übungen dagegen. Das ist beides. Das ist Entspannung und ja, körperliche Entspannung, Muskulaturentspannung und außerdem noch eine psychische Entspannung. Die mhm. ist da immer dabei. Ja,
kennen Sie das, Herr Kleiner, die
also,
Methode?
Nee, die kenne ich nicht, muss ich zugeben. Aber ich finde, es ist ein schöner Beitrag insofern, weil Sie sagten am Anfang, dass Sie ein Sportmuffel wären. Mag sein, dass Sie ein Sportmuffel sind, so im klassischen Sinne, aber Sie sind definitiv kein Körpermuffel oder kein Bewegungsmuffel, weil Sie gehen sehr in Ihren Körper rein. Sie genießen auch bestimmte Dinge wahrscheinlich, die Sie machen. Und wenn Sie eine Ruhe haben oder eine Ruhebewegung machen im Rahmen dieser, es gibt ja ganz viele Techniken und ganz viele Strömungen, die alle darauf eigentlich Rücksicht nehmen, dass man den Körper in der Spannung und Entspannung kennenlernt, dass man in sich hineinhorcht, dass man dann auch durch dieses in sich hineinhorchen auch ein Stück weit auch psychisch entspannt. Und das sind ganz, ganz wichtige Dinge, die auch völlig ausreichen. Also man muss nicht immer durch die Gegend laufen und rennen und Gewichte heben. Wichtig ist, wäre mir eben dieser Zugang zum Körper, und den haben Sie. Sie sind absolut ein Körperfan. Sie sind vielleicht Sportmuffel, aber Sie sind Körperfan.
Ja, das kann ich sagen.
Dankeschön, Frau Meyer-Rutz.
Ja, bitteschön.
Wiederhören.
Wiederhören.
Tschüss.
Ein Sportmuffel, aber ein Körperfan. Und jetzt sind wir zum Schluss noch verbunden mit Herrn Liebel, der ganz besonders viel Rennrad fährt, lese ich hier. Hallo, Herr Liebel.
Ja, Liebel am Apparat, ja.
Mhm. Hallo, Herr Liebel.
Also ganz besonders viel fahre ich nicht Rennrad, ich fahre zweimal die Woche.
Ah ja, aber hier steht Alpenpässe. Sie haben schon Alpenpässe mit dem Rennrad bezwungen.
Ja, das mache ich jedes Jahr. Also... im Sommer mache ich eine Tour in die Alpen und auch zwei, dreimal und fahre dann mehrere Pässe.
Warum machen Sie das? Also warum machen Sie überhaupt Rennrad?
Eigentlich um mich zu bestätigen. Mhm. Also um das Gefühl zu haben, ich kann das noch. Es kommt ja auch ein bisschen aufs Alter an. Mhm. Mit 30 macht man das leichter, als wenn man ein bisschen älter ist. Ne? Mhm. Und ich habe dabei auch das Gefühl, nicht nur bei Alpenpässe fahren, sondern überhaupt mit dem Rennrad, auch in der Ebene oder hierbei, wo ich wohne, in der Nachbarschaft, da ist also ein Gebirge, also der Pfälzer Wald. Da fahre ich also jede Woche zweimal hin, das sind hin und zurück dann zusammen immer 80 Kilometer. Mhm. Und das geht dann dort auf die Kalmit, ich weiß nicht, ob Sie das wissen, wo das ist, bei Maikammer.
Ich habe keine Ahnung, sorry, tut mir leid.
Und das ist eine Steigung von 7-8% und das trainiere ich halt und ich habe jedes Mal das Gefühl, wenn ich oben bin, super, dass ich das geschafft habe. Oder ich quäle mich dabei nicht, das muss ich dazu sagen. Das fällt mir relativ leicht. Aber trotzdem bin ich immer, habe ich immer das Gefühl, ja, ich habe jetzt was gemacht, ich habe mich bewegt, ich habe geschwitzt und es tut mir gut und dann fahre ich gern zurück.
Ja. Und wie ist das, wenn Sie jetzt während des Fahrens, würden Sie auch sagen, dass Sie dabei auch sagen, hey, super, was ich hier mache, ich fühle mich wohl dabei, auch wenn es anstrengend ist?
Ja, natürlich. Ich fühle mich immer wohl dabei. Ich habe überhaupt keine Probleme, gar keine körperlich. Also ich will das jetzt nicht zu hoch hängen, aber ich, wenn ich jetzt Herzprobleme hätte oder ich müsste furchtbar stark atmen oder so, dann würde ich das wahrscheinlich irgendwie bleiben lassen. Aber ich fühle mich wohl und wenn ich dann zurück bin, zu Hause bin, das ist meistens so nach 3,5 Stunden. Ich fahre das nicht in einer Tour, wenn ich oben bin, auf dem Berg zum Beispiel, das ist auch ein kleiner Pass. Da ziehe ich mich um, ziehe was Trockenes an und beim Runterfahren, da weht das ja ein bisschen. Aber das ist einfach, ja, ich finde einfach Ausdauertraining, Ausdauersport treiben, egal was man macht, ob Radfahren, Rennen oder Schwimmen oder irgendetwas anderes, das ist meines Erachtens die beste sportliche Betätigung.
Zumindest wenn man so ein bisschen das sucht, was Sie machen, dass Sie sagen ja, dass Sie ganz bewusst auch daran merken, was kann ich noch und was schaffe ich und was schafft mein Körper. Und das ist ein ganz wichtiges Bedürfnis, was alle Menschen haben, Herr Liebel, dass man einfach merkt, ich bin kompetent, ich bin zu was fähig. Und das macht einem unheimlich Freude, wenn man das merkt. Und das kann man bei Ausdauersportarten natürlich sehr schön merken, weil man dann sieht, ja, wie weit komme ich oder wie schnell kann ich laufen oder wie stark ist der Pass. Also es ist ein sehr befriedigendes Gefühl.
Ja, ich mache allerdings kein Wettrennen.
Nee, kein Wettrennen.
Muss ja nicht sein.
Das heißt, ich lasse mich gar mal überholen von Jüngeren.
Völlig egal, Sie sind bei sich. Sie sind bei sich, ne? Genau.
Ja. Aber kontrollieren tue ich mich übrigens jeden Tag, indem ich morgens nach dem Aufstehen in das Haus gehe und dort allgemeines Stretching, Gymnastik mache, alles Mögliche. Und dann auch eine Belastung verschiedener Art, also Klimmzüge, Liegestütz und Kniebeugen. Und da weiß ich, wenn ich statt 10 Kniebeugen nur 8 mache, ich bin heute nicht in der richtigen Verfassung. Ja. Und das geht mir nicht so leicht aus dem Sinn und dann versuche ich das am nächsten Tag nachzuholen.
Ja, ja vielen Dank, Herr Liebel. Wir müssen leider Schluss machen.
Dankeschön.
Ja, danke. Okay. Sehr schön. Herr Kleinert, noch ganz zum Schluss, weil der Herr Liebelt im Grunde das auch angesprochen hat. Also es ist ja auch wichtig, dass man eine Bewegungsart oder eine Sportart findet, zu der es einen hinzieht, wo man nicht ständig einen sogenannten inneren Schweinehund überwinden muss.
Ja, und er hat ja mehrere Dinge, wo das Radfahren für ihn das Optimale ist. Also er kann, glaube ich, das immer machen, wenn er will. Er ist nicht von irgendwelchen Dingen abhängig. Er kann sein Rad nehmen und es geht los. Also er ist nicht von einem Fitnesscenter, von der Öffnungszeit oder was auch immer abhängig. Er kann er kann auch seine Belastung kontrollieren. Er kann selbst entscheiden, wie schnell, wie lange, viel er fährt. Das hat einen riesen Vorteil. Und er ist draußen. Also er hat etwas für sich gefunden, was drei ganz, ganz wichtige Dinge beinhaltet. Und das, glaube ich, deswegen ist das Radfahren für Liebel das Optimale.
Was passiert, wenn ich das Optimale nicht gefunden habe? Was kann ich da tun?
Also im Prinzip kann ich immer nur empfehlen, dass man durchaus auch mal an einen Sportverein denkt. Das kann auch ein Fitnesscenter sein, aber gerade auch der Verein, wo Freizeitgruppen sind, wo man verschiedene Sachen ausprobieren kann, wo einfach, dass man mit Menschen zusammenkommt, Gruppen, die Sport treiben und Dinge ausprobieren und sich auch beraten lassen dann. Das ist am Anfang sicherlich einfacher, weil man auch dann diesen sozialen Zuspruch hat, dass man jemanden hat, der was mit einem ausprobiert. Und es ist am Anfang auch leichter, das dann auch umzusetzen, weil dann auch die Gruppe dazu führt, dass man eher hingeht, dass man sich nicht alleine fühlt. Das ist, glaube ich, am besten am Anfang.
Wenn Sport nicht mehr gut tut, das war das Thema heute in Hörer Live mit Professor Jens Kleinert von der Deutschen Sporthochschule in Köln. Vielen Dank fürs Anrufen und Zuhören und vielen Dank auch Ihnen, Herr Kleinert, in Köln. Gerne. Fahren Sie gut nach Hause mit dem Fahrrad.
Ja.
Die Redaktion hatte Sophie König dieser Sendung und mein Name ist Elinor Krogmann.